D-A-E-M-O-N. Demon. Noun. A computer program that runs continuously in the background and performs specified operations at predefined times or in response to certain events. Condensed from Disk and Execution Monitor.
Part 1. Chapter 1. Execution.
Reuters.com Business. Matthew A. Sobel, Ph.D., co-founder and chief technology officer of CyberStorm Entertainment, HSTM NASDAQ, died today at age 34 after a prolonged battle with brain cancer. A pioneer in the $40 billion computer game industry, Sobel was the architect of CyberStorm's best-selling online games, Over the Rhine and The Gate. CyberStorm CEO Kenneth Kivelt describes Sobel as a tireless innovator and a rare intellect.
What the hell just happened?
That was all Joseph Pavlos kept thinking as he clenched a gloved hand against his throat. It didn't stop the blood from pulsing between his fingers. Already a shockingly wide pool had formed in the dirt next to his face. He was on the ground somehow. Although he couldn't see the gash, the pain told him the wound was deep. He rolled onto his back and stared up at a stretch of spotless blue sky. His usually methodical mind sped frantically through the possibilities, like someone groping for an exit in a smoke-filled building. He had to do something, anything, but what? The phrase, "What the hell just happened?" kept echoing in his head uselessly, while blood kept spurting between his fingers. Adrenaline surged through his system, his heart beating faster. He tried to call out. No good. Blood squirted several inches into the air and sprinkled his face.
Carotid artery.
He was pressing on his neck so hard he was almost strangling himself. And he'd been feeling so good just moments before this. He remembered that much, at least. His last debts repaid at long last. He was getting calmer now. Which was strange. He kept trying to remember what he'd been doing, what brought him here to this place. It seemed so unimportant now. His hand began to relax its hold. He could see plainly that there was no emergency, because there was no logical scenario by which he would emerge from this alive. And after all, it was his unequaled talent for logic that had brought Pavlos so far in life, had brought him halfway around the world. This was it. He'd already done everything he would ever do. His peripheral vision began to constrict, and he felt like an observer. He was calm now. And it was in that cold, detached state that he realized Matthew Sobel had died. That's what the news said. And then it all made sense to him. Sobel's game finally made sense. It was beautiful, really. Clever men.
Daniel Suarez' Roman Demon fängt genauso an wie der vor einem reichlichen Jahr hier rezensierte Krimi Schilf von Juli C. Ein Stahl sei über der Straße in der Höhe, wo sich bei einem Zweiradfahrer die Halsschlagader befindet. Der Unterschied, der Tatort, befindet sich auf der anderen Seite der Welt. Das Seil befindet sich nicht über einer menschenleeren Straße im Schwarzwald, sondern einer durchaus befahrenen in California Silicon Valley. Was den gezielten Mord an einem Softwareentwickler, der den Roman einleitet, etwas schwerer umsetzbar macht. Denkbar ist, der Mörder spannt das Seil im richtigen Augenblick mit der Hand, aber es fehlt jede Spur von direkter Manipulation. Stattdessen findet sich eine automatische Winde mit Antenne. Einige Minuten später stirbt ein weiterer Softwareentwickler derselben Firma. Er erfährt einen 480 Volt Stromschlag beim Durchschreiten des Metalldetektors vor dem Rechenzentrum seiner Firma. Nur warum er und nicht die Dutzenden Angestellten, die vor ihm den Detektor passierten. Eine kleine USB-Stick-große Box in der Stromzuleitung des Metalldetektors hat einen Netzwerkanschluss an einen kleinen Webserver integriert und somit eine IP-Adresse im Internet und, wie sich herausstellt, eine Verbindung zu der Datenbank, gegen die die Smartcard abgeglichen wurde, die das Opfer vor Betreten des Metallrahmens durch den Kartenleser zog. Clever. Und schon in der Ausführung der Morde um Längen interessanter als die schnöde Tatort-Dramaturgie des genannten deutschen Erfolgskriminalromans. Was jetzt in Daniel Suarez' Roman Demon folgt, ist eine gnadenlose Eskalation einer Story, für die William Gibson seine rechte Hand hergegeben hätte und, um das Wasser einer glasklaren Buchempfehlung gleich zu Beginn etwas zu trüben, auch der literarisch gebildete Leser wünscht sich ein wenig, Will Gibson wäre der Stoff aus dem Word-Prozessor gekommen, ist Daniel Suarez doch vieles, aber ein guter Schriftsteller ist er zumindest in Demon noch nicht. Aber ein Visionär ist er und jemand, der einen Webserver aufsetzen kann, eine IP zu tracen weiß, der eine Vorstellung hat, wie Pornografie im Internet funktioniert, was der Reiz an First-Person-Shootern wie Call of Duty und Counter-Strike ist und wie man sich in einem MMORPG wie World of Warcraft bewegt und miteinander kommuniziert. Er hat seinen Gibson und seinen Stevenson gelesen, aber auch seinen Lee Child und Michael Connelly, erhört, vermuten wir mal, an Podcasts No Agenda und The Giant Bombcast und entwickelt vor unseren Augen eine Story in und eine Vision von unserer vernetzten Gegenwart und nahen Zukunft, wie sie plausibler von noch niemandem geschrieben wurde, auch wenn William Gibson zuletzt mit Spook Country schon nahe dran war. Der Unterschied zwischen dem letzten Gibson und der Story, wie sie uns Suarez erzählt, ist ein kleiner, aber für die Sogwirkung von Demon und dem zweiten Teil Freedom Trademarked enorm wichtiger. Während Gibson uns in fast allen seinen Romanen in die sehr, sehr nahe Zukunft versetzt und uns gewissermaßen Vertrauen in seine technologische Vision abverlangt, beginnt Demon mit einer, okay, für Geeks bodenständigen, überprüfbaren Menge an verwendeten Fakten, Locations, real existierenden Softwareprogrammen und nur milde unbenannten Websites, Computergames und Softwarebuden, die das sozial vernetzwerkte problemlos googelt und dekodiert und legt damit, wie ein Trojaner, die Grundlage für einen grandiosen Brainfuck. Denn wenn die ersten 100 Seiten im Buch bis auf die IP-Adresse real und wahrscheinlich sind, wirken die folgenden 100 Seiten, in denen eine zunächst beschränkt virtuelle Intelligenz im Internet, der Demon, die Daten von ein paar Fortune 500 Firmen löscht, nicht im Ansatz unwahrscheinlich. Und wenn man am Ende des Buches einen Protagonisten in ein autonom fahrendes Auto steigen liest, sagt man schulterzuckend, okay, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Aber ist es natürlich. Aber wir reden auch von einem Roman. Und wenn ich zunächst Daniel Suarez als nicht besonders guten Schriftsteller bezeichnete, bezieht sich das auch eher auf ein paar maximal leichtes Kopfschütteln, provozierende handwerkliche Fehler, das seltsam unrhythmische, verwirrende Auftauchen handelnder Personen, die, ich würde fast wetten, vom Lektor eingeführten peinlichen Liebesszenen, platonisch bzw. abgeblendet wie die Kussszenen in 1940er Schwarz-Weiß-Manzetten. Aber deutlich platter im Dialog, man vermutet fast ein ironisches Fuck you rüber zum Lektoren. Auch ist das Treibende im Roman nicht die Story, die Jagd nach dem Täter. Der Roman ist keinesfalls, wie zumindest im deutschen Buchhandel beworben, ein Thriller, zumindest nicht mehr, als die Matrix-Filme auch irgendwie Thriller sind. Denn Demon ist, obwohl stilistisch eher an den klassischen amerikanischen Crime-Stories angelehnt, mit dem Ermittler, dem Freelancer, der FBI-Agentin, dem Ex-Häftling und dem rücksichtslosen, ranghohen Militär, der nur sein Land verteidigt, nicht der klassische Suspense-Roman. Er ist in seinem Inhalt und dank seiner unter der Oberfläche der Kreissägen brutalen Action kraftvoll strömenden Vision für eine Zukunft in einer verletzten Welt am Ende näher an den neumodischen Essays à la Schirmachers Payback und dessen Vorbildern in der US-amerikanischen Internet-Panik semi-intellektuellen Szene, nur dass Suarez sowohl den Background als auch den Mut hat, sich eine Zukunft zu denken, statt ihrer mit zitternden Mausfingern zu harren. Wo Will Gibson uns in der New Romancer-Trilogie noch ein Leben im Cyberspace versprach / androhte, konsequent fortgesetzt von Ted Williams im Monumentalwerk Otherland, folgend wiederum Will Gibson 2003 in Pattern Recognition feststellte, dass wir ohne die totalen Interfaces von New Romancer schon in der kleinen viralen Netzwelt von heute totaler vernetzt sind, als er es sich in den 80ern vorgestellt hatte, und er es in Spook Country gerade noch so schafft, die sich gerade etablierende Welle der Augmented Reality als erst in einem Roman zu verarbeiten, wurde er letztes Jahr also durch Daniel Suarez Demon und vor allem dem Nachfolger Freedom TM eindeutig in Sachen realistischer Vision überholt. Und zwar mit dem Gedanken, dass nach der Aufhebung der strikten informationellen Trennung von Netz und Gesellschaft mit dem World Wide Web und nach dem durch Augmented Reality beschriebenen Einblenden von Informationen aus dem Netz in die reale Welt, zum Beispiel durch iPhone-Apps, der nächste Schritt der folgende ist. In Demon, crazy, brutal und höchst amüsant entwickelt, wird die physische, reale Welt von der Netzwelt heraus manipulierbar. Newsfeed-lesende Computerprogramme werden durch Stories in den Medien getriggert und löschen Firmendatenbanken. Über Mobilfunktürme und Bluetooth-Headset-Erkennung identifizierte Polizisten werden semi-autonom von Kleinstraketen attackiert, Zivilisten verschont. Eine Software löst per Warenwirtschaftssystem Aufträge überall auf der Welt aus, Einzelteile zu bauen, sendet Freiwillige per GPS an Treffpunkte, wo diese, wie menschliche Industrieroboter, die Einzelteile verbinden, bis in diesem Fall eine hübsche kleine Handfeuerwaffe entsteht. Tausende User generieren Input, der semi-autonome Waffen in ein Ziel lenkt, das zu zerstören von allgemeinem Interesse eben dieser User ist. Da der Roman auf den Spuren einer Vision für soziale Netzwerke in der realen Zukunft weltweit handelt, Personen und Organisationen von Kalifornien bis zu Steuerparadiesen im Pazifischen Ozean tangiert, eröffnet sich Suarez die Möglichkeit, vieles von dem anzusprechen und in seinem Roman zu integrieren, was global gesellschaftskritisch bewegt. Sei es das Finanzsystem, Genpatente, die es im Interesse einiger weniger weltweit operierender Gentechnikfirmenbauern nicht erlaubt, ihr eigenes Getreide zu züchten, die Machtverteilung zwischen Politik, deren ausführenden Organen, Militär, Polizei, Geheimdienst und privaten Kapital mit deren ausführenden Organen, Banken, Private Military Contractors und den unheiligen Zwittern aus beiden, vom Staat mit von privaten Banken geliehenen Geld angemieteten Private Military Contractors, die offiziell im Auftrag der Politik handeln. Dazu werden immer im Rahmen der Handlung technologische Entwicklungen eingeführt, die in der realen Welt im Jahr 2010 marktgerecht zurückgehalten werden, weil die wirtschaftliche Machbarkeit von neuen Technologien wie zum Beispiel Wasserstoffbrennzellen falsch berechnet wird, indem der ökonomische Vorteil, der allein durch das Nichtentstehen von Umweltschäden entsteht, in der marktwirtschaftlichen Realität keine Rolle spielt. Insgesamt also ein semi-verschwörungstheoretisches Kaleidoskop, das man im Fall von Suarez' beiden Werken nicht einfach naserümpfend abtun kann, was mit dem einführend erwähnten äußerst effektiven vertrauensbildenden Maßnahmen der absoluten Überprüfbarkeit der beschriebenen Szenen zu Beginn des Romans zu tun hat. Zu unmerklich wird mehr und mehr kommende Technologie eingeführt und irgendwann erscheint dem Leser das Neuronetzwerk-Interface eines Protagonisten auf den letzten Seiten wie eine technologische Produktvorstellung auf der letzten Cebit. Was die Beschreibung der politischen Realität im Roman und deren Entsprechungen der realen Welt des 21. Jahrhunderts betrifft, ist man aus einem anderen Grund milde gestimmt ob der deutlich zu dick aufgetragenen Manipulationsvorwürfe an Politik und Wirtschaft. Entwickelt Suarez doch auf dieser Grundlage Bösewichter, denen Extremitäten absäbelnde autonome Motorräder am Ende den Gar ausmachen. Oder vielleicht auch nicht. Wir wollen nicht alles verraten. Dazu kommt, die als Alternative zur Manipulation des Pöbels durch die geballte Marketingmacht von Politik und Wirtschaft entwickelte Vision ist zu faszinierend. Es geht kurzerhand um das Einführen von Prinzipien, wie sie sich in den letzten Jahren in sozialen Netzwerken entwickelt haben, auf die tatsächlich existierende Gesellschaft. Wer einmal das Balancing eines Multiplayer-Computerspiels wie World of Warcraft oder Call of Duty erlebt hat, in dem es dem Newcomer im Spiel zwar nicht so gut geht wie dem, der schon seit 200 Stunden spielt, was zum Beispiel die Versorgung mit spielimmanentem Reichtum oder die Bewegungsfreiheit betrifft, der aber sowohl so viel Spaß im Spiel hat, dass er dabei bleibt, als auch anreizt, sich weiterzuentwickeln, der kann sich dem Gedanken, den Suarez in seinen beiden Büchern entwickelt, was wäre, würden wir diese Prinzipien auf unser reales Zusammenleben übertragen, nicht entziehen. Wenn ich mich in der Gesellschaft engagiere und direktes Feedback erhalte, sowohl durch Leveling, also das Erreichen neuer Stufen und Titel und der damit verbundenen Erweiterungen meiner materiellen Möglichkeiten, als auch durch das Feedback meiner mit mir Lebenden, also im simpelsten Fall einer Entsprechung des Facebook-Like-Button im realen Leben oder der Anzahl meiner Follower, und wenn dieser Score dann die Größe meines Einflusses auf die Richtung der Gesellschaft bestimmte, hätte man zwar noch zwei Dutzend Bedenken, was da alles schiefgehen kann, aber gerechter erscheint diese Methode auf Anhieb doch. Zumindest gerechter als das Leben als Stimmvieh in der Zeit zwischen den Wahlen und der absurden Ungerechtigkeit derselben. Bei der im besten Fall 20 Hartz-IV-Empfänger über die Lebensumstände eines zugewanderten Libanesen in Pirna entscheiden und in der Realität die Professionalität des Wahlkampfstabes bei der Medienmanipulation darüber entscheidet, ob unser aller Lebensumstände von einem Rentner mit grauen oder einer Rentnerin mit schwarzen Haaren bestimmt wird, die Facebook verbieten wollen, möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zum selbstbestimmten Informationsaustausch zu geben, die sich benehmen wie ein Stamm im Amazonas und Google das Fotografieren der Welt untersagen, als würden sie uns damit die Seele rauben, statt Informationen zu schenken, die glauben, dass sie Wahlergebnisse für sich behalten können, als würden diese sich nicht in Twitter-Geschwindigkeit verbreiten, die Notebooks im Parlament für würdelos halten und ernsthaft mit dem informationellen Selbstmord durch Abmeldung aus einem 1-Milliarde-Menschen-Netzwerk drohen. Oh la la. Wie man hört, nach dem Ende des zweiten Teiles Freedom TM von Daniel Suarez, der noch nicht auf Deutsch erschienen ist und der die eigentliche Vision enthält, weiß man nicht genau, ob man hier einem grandiosen, fiktiven Verschwörungsroman auf den Leim gegangen ist oder ob man einem semi-wahrscheinlichen Blick in die eigene Zukunft werfen durfte. Ob man es mit einem Visionär zu tun hat oder einem Propheten. Ziel erreicht, wird sich Daniel Suarez denken, der Zweifel ist gepflanzt, der Demon ist installiert im Kopf.
Burning in hell, Seebeck sat.
We both know you don't believe in hell.
Seebeck sat stunned at the Spectre's response.
Yes, I've done quite a bit of research on you, Sergeant. But don't confuse me with someone who gives a damn about you. You will live or die, and I don't care which. The only thing I care about is the demon's goal. There's a greater good in this than you can understand. Perhaps then you'll ever understand. Since you were clever enough to save yourself, you may be of some use to me still. If the demon triumphs, tens of millions will die. If it fails, billions will die, and we will fall back to a 17th century agrarian economy. Those are the stakes, Sergeant.
Seebeck was practically climbing out of his skin. He whispered under his breath,
God damn you.
You want to destroy the demon, but you offer nothing in its place. How can you expect to handle the future if you can't even handle the present? I'll tell you what the demon is. The demon is a remorseless system for building a distributed civilization. A civilization that perpetually regenerates. One with no central authority. Your only option is what form that civilization takes, and that depends on the actions of people like you.
Sobel stood and started pacing behind the desk. For the first time, Seebeck noticed that the desk chair was also a phantasm. There was no real chair behind the desk.
There are those who resist necessary change. Even now, they think only of protecting their investments. I am at war with them, a war that you'll never see on the evening news, and to my mind, the outcome of this war will decide whether civilization flourishes or collapses into a thousand-year dark age. Perhaps, even with the eclipse of the human race as the dominant species on this planet. Sobel ran his hand along the scar on his skull. My enemies will show themselves soon, Sergeant. As much as you despise me, they are your true enemy. I am merely an inevitable consequence of human progress. An unfeeling, unthinking thing.
Seebeck sat in stunned silence for several moments. Sobel's specter sat on the edge of the desk near Seebeck.
I suspect that democracy is not viable in a technologically advanced society. Free people wield too much ability to destroy. But I will give you the chance to determine the truth of this. If you fail to prove the viability of democracy in man's future, then humans will serve society, not the other way around. Either way, a change is coming. I see it, as plainly as I see you sitting there.
Sebek realized Sobel had indeed envisioned this moment, for here Sebek sat.
Do you accept the task of finding justification for the freedom of humanity, Sergeant? Yes or no?
Sebek sat staring at the floor. He missed his family. He was tired of being alone, of feeling the hatred of the world seeping through the walls of every room he was in. Why was this happening to him? Why did it have to be him?
Do you accept this task, Sergeant? Yes or no?
Son of a bitch, he thought.
I will ask one more time. Will you?
Yes. Sobel's specter flickered briefly, then nodded.
Good, Sergeant. I'm glad you could overcome your hatred of me.
Sobel stood and walked toward the wall. His steps creaked on the floor to complete the illusion. He turned toward Sebek.
Walk with me.
With a wave of the specter's hand, a section of the wall opened in reality, revealing a narrow back hallway. Wainscoting and rich wallpaper lined the walls. Sebek rose reluctantly, glancing back at the sealed double doors he'd entered through, then looked again at Sobel's phantom padding down the hall. Sobel turned back again to look over his shoulder.
Please, Sergeant.
Sebek gritted his teeth and followed on Sobel's heels as the apparition opened another door at the end of the hallway. Brilliant sunlight and a mild, fresh breeze filled the hall. The sound of rustling leaves came in on the wind. Sebek stopped. It had been many months since he'd been outside. His nostrils flared, taking in the fragrance. Balmy air whirled around him. Sobel's specter beckoned him. Sebek strode down a short series of steps and into the sunlight. He hurried to catch up with Sobel, who was already moving across a green stretch of lawn beneath the shade of an ancient California oak. They were in a low-walled yard at the back of a great Victorian mansion. Sebek turned on his heels, drinking in the sun and the scenery. The Lompoc Valley lay around him. Rolling grassy hills dotted with oaks, blue mountains loomed on the horizon. Split-rail fences undulated over the contours of the land. The wind waved through the grass. The beauty of it almost brought Sebek to tears. He was alive. Sobel stood next to the great oak, looking down at the ground. Sebek moved to catch up, and as he reached the tree, he could see a small headstone there, set in the grass near the low wall. Sebek read the simple inscription, Matthew Sobel, 1969. The inscription was centered, leaving no room for a date of death. Sobel's specter gazed out over the valley below.
I love this place.
He turned to Sebek.
Are you familiar with the fates, Sergeant? Greek legend said that they spun the threads of men's lives and cut them at a length of their choosing. Like the fates, I severed the thread of your life.
Sobel faced toward the horizon and extended his hand. Suddenly, a glowing blue line appeared in D-space, extending from Sobel's palm and tracing almost instantly down the nearby road and through the hills, to be lost beyond the horizon.
Here is your new thread. Only you can see it, and it leads to a future only you can find.
At that, Sobel's ghostly image turned and started descending slowly into the ground of his grave, as if walking down ethereal steps. He moved methodically, slowly, like a monk in procession. Just before Sobel's head disappeared beneath the soil, he stopped and looked up directly into Sebek's eyes.
The guardian of this node will teach you all you need to know. When you leave this place, Sergeant, remember that they killed Peter Sebek once. Do not doubt that they will kill him again if he reappears. Alive, you're a grave risk to their world. Such is your fate.
With one last glance, Sobel stepped down into his grave and disappeared beneath the grass. Sebek stared for several minutes at the spot where his nemesis had disappeared. His thoughts were turbulent, not yet forming into anything definite. Why didn't he feel rage, depression? He finally looked up, and the thread was still there, undulating over the land, projected from where Seebeck stood. He flipped up the HUD glass lenses, and the glowing thread disappeared. He flipped them down, and the line returned. Seebeck heard the crunch of gravel, and he turned to see a black Lincoln Town Car easing to a stop just beyond the back wall gate. Laney Price got out and moved to open the rear car door. He motioned dramatically for Seebeck to get inside. With one last glance at Sobel's grave, Seebeck approached the car, pushing open the wrought iron gate. Price nodded, still holding open the rear door.
"I'm supposed to help you, Sergeant. Sobel said you'd know where to go."
Seebeck gazed back along the road behind them, away from the blue thread. He thought of his previous life, of those he'd left behind, of the sheriff's department, Laura, and his son, Chris, of everyone and everything he'd ever known. Peter Seebeck was dead. He turned to face the blue line again, tracing a glowing filament down the road and toward a distant horizon.